Moin, Jürgen.
Ja, hallo Thomas. Wir haben uns noch nie wirklich kennengelernt. Wir kennen uns nur ein bisschen so aus Facebook oder irgendwo.
Genau. Und das Kuriose, Jürgen Warschun hat sich quasi selber eingeladen. Das darf man.
Erklär mal. Es war kurz. Witzig. Ich sah irgendwo, ich höre ja manchmal deine Podcasts, unregelmäßig, aber ich höre die manchmal. Und da waren verschiedene Leute bei, die ich namentlich kenne und die auch irgendwo in Facebook oder so mit mir verbunden oder befreundet sind. Und die kamen alle irgendwo aus Nordrhein-Westfalen. Da war Monty Mai und JFK und Isabel Cordes heißt sie, glaube ich. Die kenne ich nicht, aber die sagte, sie kommt aus Münster oder sie kommt, glaube ich, aus Krefeld und wohnt in Münster. Ja. Und ich komme auch aus dem Münsterland und habe gedacht, so, oh, das ist aber interessant. Und irgendwie hatte ich Ideen, man könnte über Street-Fotografie oder so reden. Und schon einen Tag später habe ich gedacht, oh mein Gott, was hast du dem Thomas denn da erzählt? Was willst du denn da eigentlich erzählen, was nicht irgendwie jeder andere auch erzählen könnte oder sowas.
Ne? Ja, aber das ist ja das Schöne. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr das hört, meldet euch einfach und wir kriegen tatsächlich einen Termin zustande. Ne? Klar, sprechen wir uns mal kurz vorher ab, aber alles ist gut. Also finde ich gut. Ja. Das andere ist Streetfotografie. Mein Gott, dann wären ja nach 3 Podcasts schon alles vorbei. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil jeder ist anders, jeder hat eine andere Story oder einen anderen Hintergrund, wohnt irgendwo anders oder hat andere Prioritäten, überhaupt kein Ding. Bei dir ist es alles irgendwie ein bisschen anders. Du hast zwar gesagt, du kommst aus dem Münsterland, aber erzähl mal kurz, wer du bist, woher du kommst. Ja. Hast du gerade schon gesagt, also, wo du jetzt bist.
Ich bin 62 Jahre alt. Wenn ich alles erzählen wollte, wäre es eine endlose Geschichte.
Mach's
es gibt
kürzer.
Ich weiß nicht, ob du kennst oder ob die Leute, die zuhören, ob sie kennen, es gibt dieses Format Jung und Naiv auf YouTube, wo immer zwei Journalisten, ein junger Mann namens Thilo Jung und sein älterer Herr namens Hans Jessen heißt er, glaube ich, wo sie irgendwelche Soziologen, Politologen, Philosophen oder so 3-4 Stunden interviewen oder sowas. Und theoretisch könnte ich auch, wenn ich alles so erzählen sollte, was ich schon gemacht habe und wo ich gelebt habe und so, ich könnte da sicher 4 Stunden erzählen. Ich weiß nicht, ob das interessant ist. Also ich fange mal vorne an. Ich bin 62 Jahre alt und bin im Münsterland in Gronau, Westfalen, geboren und groß geworden. Und
da, wo der Lindenberg herkommt.
Wo wer herkommt?
Der Udo Lindenberg.
Ja, genau. Und es war tatsächlich so, als ich ein Teenager war, so mit 14, 15, als es losging, dass ich dauernd in irgendwelchen Kneipen oder so gesessen habe. Da sagten sie manchmal, Udo war gestern da und ich habe mich mal geärgert. Ich habe den persönlich nie kennengelernt, obwohl der in den gleichen Kneipen und so verkehrt hat, aber der war halt 10 Jahre älter oder so.
Ja, macht ja nichts. Gut, also Gronau haben wir und dann ging es weiter.
Ja, Gronau ist aber überhaupt schon interessant, wenn man so sagt, Gronau, stellen sich die Leute so ein kleines Dorf im Münsterland vor. Also es war, als ich da groß wurde, eine Industriestadt, das weiß gar keiner. Nee. Es war sehr viel Textilindustrie da, es gab Firmen, M. van Delden, Gerrit van Delden, Spinnerei Eilermark, Baumwollspinnerei Deutschland und wie die alle hießen, große Firmen und Textilindustrie. Mein Vater arbeitete da und wo ich groß geworden bin, die Gegend war ein Arbeiterviertel, so als wenn man in Castrop-Rauxel oder Gelsenkirchen oder so ist. Also wir hatten ein individuelles Haus, aber es waren viele so Arbeiterhäuser, die alle gleich aussahen und so weiter. Und was man sich heute auch kaum vorstellen kann, ist, heute gehen, ich glaube, 50% aller Kinder gehen aufs Gymnasium, machen das Abitur und studieren irgendwas. Und früher waren das 15% oder sowas. Und in der Gegend, wo ich wohnte, ist niemand aufs Gymnasium gegangen, außer mir. Und auch kaum einer auf die Realschule. Und die Familien hatten alle 5, 6, 7 Kinder. Wir waren auch 5 Kinder. Boah. Und die hatten alle 5, 6, 7 Kinder und alle haben Fußball gespielt, keiner hat Tennis gespielt. Also es war so ein richtiges Arbeiterviertel, wo ich groß geworden bin. Und ich war der Einzige, der aufs Gymnasium gegangen ist und der sich für Dinge interessiert hat, für die sich andere gar nicht interessiert haben. Also meine mein fotografisches Interesse ging los bei der Stadtbücherei Gronau. Die hatten Color Foto und Fotomagazin und solche Zeitschriften abonniert. Genau. Und ich habe immer in diesen Zeitschriften gelesen. Und es gab große Namen, so Ernst Haas ist mein erster Hero sozusagen gewesen. Bis heute auch einer der besten, finde ich, einer der besten Fotografen. Ich habe immer Bilder von Ernst Haas und so gesehen und wollte unbedingt sowas können und machen. Aber niemand hat sich für Fotografie interessiert in meiner Familie oder Nachbarschaft und so weiter.
Ja, also dann irgendwann bist du dann auch mal aus Gronau weg und da, vielleicht auch da gelandet, wo du jetzt bist, aber vielleicht gab es noch was.
Nein, das war auch ein langer Weg, ja. Also ich bin aus Gronau weg und ich wollte unbedingt weg. Hm. Viele, die da wohnen im Münsterland, sie studieren in Münster und fahren dann immer mit dem Zug nach Hause oder so. Das wollte ich auf keinen Fall. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass ich eine schöne Kindheit hatte, wo ich unbedingt bleiben wollte, sondern ich wollte unbedingt weg in die große, weite Welt irgendwo. Ja. Und dann erstmal natürlich ist man nicht so weit weggegangen, weil die Zeiten waren noch anders. Man wusste nicht viel über weit entfernte Sachen und so wie heute kriegst du jede Info aus dem Internet. Aber ich bin erstmal so in den Raum Düsseldorf gezogen, Wuppertal, Düsseldorf, da habe ich gewohnt und Zivildienst gemacht und studiert und habe dann, als ich ungefähr 23 war oder 24, angefangen mit Windsurfen und bin dauernd in Spanien und so gewesen, dauernd. Okay. Und habe dann nach kurzer Zeit angefangen, habe da in Spanien in Windsurfschulen im Sommer gearbeitet und im Winter habe ich in Wuppertal in zwei Fitnesscentern gearbeitet und so weiter. Okay. Und habe mich überhaupt nicht mehr um Studium und sowas gekümmert, sondern wirklich nur noch um solche Sachen, Sport, Reisen und so weiter und so weiter. Ja. Bis ich ungefähr 30 oder knapp 30 war und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal was Richtiges machen sozusagen. Und habe dann mal endlich einen richtigen Beruf sozusagen gemacht als Festangestellter und so, bis ich ungefähr 40 war.
Okay, ja. Und dann bist du nochmal ausgewandert, also jetzt.
Ja, irgendwann, also der Beruf, ich habe bei einem DAX-Konzern gearbeitet, bei Allianz Versicherung und habe in Hamburg, bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen, weil ich hatte in Spanien beim Surfen eine Frau kennengelernt aus Hamburg und da war ich da hingezogen und bin dann 10 Jahre oder 11 Jahre oder so in Hamburg gewesen und habe mit Fotografie überhaupt nichts mehr zu tun gehabt.
Okay.
Und auch wenig mit Reisen und mit Surfen und so, auch diese ganzen Sachen überhaupt nicht mehr, sondern hatte ein ganz anderes Leben, konzentriert auf so Städtetrips vielleicht oder auf Leben in der großen Stadt irgendwie und so weiter. Und irgendwann, als das vorbei war, ich war mit der einen Frau, war ich 10,5 Jahre zusammen, nicht verheiratet, aber wir lebten zusammen. Und als das vorbei war, habe ich irgendwann das alles wiederentdeckt und habe gedacht, wieso bist du eigentlich nicht wieder irgendwo surfen gegangen? Oder so, wieso fährst du nicht mehr nach Spanien oder irgendwo in den Süden? Ja. Da kam das so langsam irgendwann wieder.
Mhm. Ja, sehr schön. Und wir machen jetzt einen Sprung zu heute. Ich glaube, du bist in der Dominikanischen Republik jetzt zu Hause.
Genau, genau. Und zwar nicht jetzt, sondern seit über 20 Jahren. Das ging da los. 2000 ging das los. Okay. Und zuerst so ein bisschen Schritt für Schritt, aber seit 2000 wohnen wir hier permanent.
Hm. Ja. Wie kommt man denn dahin? Man ist ja nicht gerade der, klar sagt man Domrep, tralala, machen wir Urlaub, ne?
Saufen,
fressen und ich weiß nicht was noch, ne? Hat vielleicht nicht den super guten Ruf, aber halt
ganz
eine schöne
Wettergarantie. So ging das auch los. So ging das auch los. Und zwar, ich hatte 1999 hatte ich überhaupt keinen Urlaub und irgendwann im März 2000 ruft mich die Personalabteilung an und sagt, Sie haben noch die ganzen 6 Wochen Urlaub, die müssen Sie jetzt sofort nehmen, sonst verfällt der Urlaub.
Och.
Und ich denke so, oh mein Gott, im März, wo willst du denn im März hin surfen oder was? Das ist ja Quatsch, Mittelmeer und so ist alles noch viel zu kalt und so. Mhm. Außerdem 6 Wochen, ich denke, da musst du ja irgendwie weit weg.
Ja.
Und damals gab es nicht so viele Möglichkeiten per Internet oder so. Also bin ich irgendwo einkaufen gewesen im Aldi und da kam ich an so einem Reisebüro vorbei und denke, mal gucken, was die haben. Und ich hatte Kuba und Brasilien hatte ich im Kopf.
Okay.
Und Venezuela. Venezuela hat heute einen ganz anderen Ruf. Es ist auch so ein Failed State, kaputtes Land unter Sanktionen, unter amerikanischen Sanktionen. Aber damals hatte Venezuela einen guten Ruf.
Okay.
Und ich dachte so, Kolumbien hatte so einen schlechten Ruf mit Drogen und so.
Ja, genau.
Und Venezuela, Brasilien, Kuba, die hatten für mich irgendwie einen guten Ruf. Ich habe gedacht, so, das ist okay. Und dann gehe ich mal gucken, was sie haben. Und sie hatten irgendwie nichts Vernünftiges. Und Kuba hatte sie Varadero. Aber ich wusste, Varadero ist ein Touristenort, genau das ist das. Sonnenbaden und Saufen, Fressen. Hab gedacht, nee, das ist ja Quatsch. Und dann sagt sie immer, ich habe hier die Dominikanische Republik. Ich habe immer gesagt, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann sagte sie irgendwann, vielleicht doch. Das heißt, der Ort heißt Cabarete und das ist so ein Windsurfer-Village. Ach, cool. So wie Tarifa in Spanien oder Newquay in England oder so. Und das fand ich dann wegen Windsurfen interessant. Da habe ich gedacht, ja, das ist interessant. Und ich konnte nicht Kitesurfen, aber ich wollte Kitesurfen lernen. Ich habe gedacht, vielleicht mache ich das doch. Habe mich noch ein bisschen schlau gemacht, bin hier gelandet und ein paar Mal wiedergekommen. Und irgendwann war es tatsächlich das.
Okay.
Also eigentlich wollte ich hier nie hin. Das genau dieses Vorurteil, so, oh mein Gott, Domrep, nur so arbeitslose Ossis mit Billigurlaub im All-Inclusive-Resort, die sich unter der Sonne da irgendwie einbrennen.
Das wollte 14 ich Tage nie. Und wieder weg, ne?
Ja, genau. Alles inklusive und man verlässt das Hotel gar nicht und man ist nur zum Saufen hier.
Aber ich meine, es ist ja ähnlich wie Mallorca oder sowas. Ne? Hat ja auch, sag mal, unten der Streifen und so ein bisschen drumrum noch. Ne? Da tummelt sich das. Ja. Ne? Die Engländer, die Deutschen und tralala haben dann ihre Zonen oder Ressorts.
Ja, genau.
Und der Domrep, die ist ja auch nicht so klein, wie man denkt. Da wird es ja sicher auch irgendwelche.
Viel größer als Mallorca, viel größer.
Genau, ne? Da wird es ja sicher ein paar Zipfel geben, wo man dem entfliehen kann und trotzdem noch eine gute Welle trifft. Ne? Also das war wahrscheinlich,
ja, beziehungsweise genau umgekehrt. Die Zipfel sind da, wo die Leute saufen oder sowas, aber die größte Fläche, also ich kann von hier, wo ich wohne, kann ich nach Nordosten 200 Kilometer fahren nach Las Galeras. Mhm. Ich kann in den Südwesten, dann bin ich in Haiti, in den Südwesten fast 1000 Kilometer fahren, ungefähr 900 Kilometer. Ja. Natürlich kann ich nicht Luftlinie fahren, ich muss ein bisschen Slalom und so fahren. Ja, Luftlinie ist das, ich glaube, 600 oder 650 Kilometer. Mhm. Also es ist nicht klein, es ist schon groß. Und es gibt auch große Städte. Santo Domingo ist so groß wie Berlin und Santiago, die nächste größere Stadt bei mir hier, ist so groß wie Frankfurt.
Mhm. Ja. Aber der Schritt dann, bevor wir zur Fotografie kommen, sich da mal einen Urlaub zu verbringen oder vielleicht nochmal einen Urlaub zu verbringen. Das machen ja auch viele, ne? Ich komme ja hier von der holländischen Grenze, ne? Die fahren dann immer nach, keine Ahnung, Domburg und dann sind sie dann 3-4 Wochen oder vielleicht mal ein schönes Wochenende da. Sag mal, von ein paar Mal Urlaub machen, sich da einigermaßen wohlfühlen bis hin zum Auswandern, ist ja doch noch. Da ist ja noch was dazwischen, ne? Auch gedanklich.
Ja, oder? Ganz genau. Mhm. Viele Leute haben auch viel zu verlieren in Deutschland zum Beispiel. Mhm. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich kam aus einer armen Arbeiterfamilie und ich habe zwar 10 Jahre bei Allianz gearbeitet, aber ich habe in einer Mietwohnung in Hamburg gewohnt. Mhm. Und du weißt ja, wie das ist, wenn du brutto immer mehr verdienst, netto ist es immer das Gleiche und die Mieten sind teuer und so weiter. Also ich bin überhaupt irgendwie in dem Sinne finanziell oder so nie an die Sonne gekommen. Ich hatte also eigentlich gar nichts zu verlieren, da, wenn man es genau überlegt.
Ja. Nee, was hast du denn gesagt? Ich kappe hier alles oder arbeitest du da weiter? Hast du den Job gewechselt? Oder
meine Co-Moderatorin? Hier musste ich natürlich völlig andere Sachen machen und so weiter. Okay. Ich bin jetzt hier tatsächlich im Moment nur noch Online-Sprachlehrer, weil ich habe hier auch mal als richtiger Sprachlehrer in Schulen gearbeitet und entweder Spanischunterricht an irgendwelche Ausländer gegeben oder eben Deutsch oder Englisch an Dominikaner, die im Bereich Tourismus arbeiten oder sowas. Okay. Und jetzt gebe ich nur noch Online-Unterricht inzwischen. Und man muss das auch irgendwie so machen. Das ist kein gutes Land zum Arbeiten. Das muss man einfach sagen. Man kann nicht einfach sagen, ich ziehe jetzt mal in die Dominikanische Republik und dann geht es mir gut oder so. Sondern es ist sehr schwer, schwer, Geld zu verdienen, klarzukommen und so.
Ja. Also deine Kunden sind eher das ausländische Publikum, also die ferner weg als lokal vor Ort, ne? Sondern machst du rein online.
Ja, inzwischen sind es fast nur fast immer Chinesen und Russen, auch andere Leute, aber Chinesen und Russen, die zum Beispiel in Deutschland arbeiten oder in Deutschland arbeiten wollen. Sehr viele. So Leute, die aus Russland kommen und in der Schweiz oft auch arbeiten oder in Deutschland. Okay. Und die oft schon sehr gut Deutsch können. Also Ärzte, Architekten oder solche Leute, die schon auf sehr hohem Niveau Deutsch sprechen, die aber aus irgendwelchen Gründen ein noch höheres Niveau brauchen. Also es gibt diese Niveaus A1, A2, B1, B2 und so. Und sie brauchen vielleicht C1, haben aber erst B2-Niveau oder so etwas.
Dann stellst du dann die Zertifikate aus und dann können die...
Nee, die Zertifikate, das machen die woanders, aber die lernen mit mir. Also ich beantworte Fragen, ich helfe denen, was sie lernen müssen, wie sie lernen müssen.
Wie so ein Nachhilfelehrer, ne? In der Schule oder
sowas.
Ne?
Ja, es ist mehr so wie so ein Coach. Es ist eigentlich nicht so sehr ein Lehrer, es ist mehr ein Coach, weil das sind ja intelligente Leute, wenn das Architekten, Ärzte oder Journalisten oder was sind, das sind ja intelligente Leute. Aber sie brauchen ein gewisses Coaching. Was lernt man sinnvollerweise? Es geht auch nicht nur um Grammatik oder so auf dem hohen Niveau, sondern es geht auch sehr oft um sowas wie Sprachstil oder darüber, um Inhalte. Worüber unterhalten sich Ärzte eigentlich? Ich kann mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte einen Arzt aus Dagestan, also aus dem Süden Russlands, und der wohnte jetzt in Karelien, im Norden Russlands, oben an der Grenze mit Finnland. Und der wollte nach Deutschland als Arzt, und der hat immer irgendwie als Themen so Themen gehabt wie Waffen, Drogen, Sex und so. Und ich habe gedacht, kein deutscher Arzt redet über sowas. Das ist einfach, wenn der da sitzt und redet, werden die immer sagen, mein Gott, ist der Typ peinlich. Also so wie, das war genauso, wie man sich so jemanden aus Tschetschenien oder so vorstellt. Ja. Oder so. Der passt überhaupt nicht nach Deutschland. So Hobbys, Boxen und Ringen und Kung-Fu, Kampfsport und so. Ich habe gedacht so, oh mein Gott. Also das war ein Extremfall. Aber so Chinesen oder Inder oder so, die nach Deutschland wollen, sind oft hochintelligent, aber sie wissen wenig über Deutschland. Sie wissen wenig über die Kultur, über Religion und solche Sachen.
Ah, verstehe. Ah, nee, das ist ja auch interessant. Da hast du ja jeden Fall irgendwie anders. Ne?
Ja.
Du musst den ja erstmal kennenlernen und sag mal, in Anführungsstrichen, das Defizit herausfinden.
Ja.
Ne? Der sagt ja, ich will irgendwie Smalltalk machen. Ich meine, was ist denn das für eine Aufgabenstellung?
Also es gibt sehr unterschiedliche Leute. Es gibt Leute, die wollen tatsächlich nur so quasi Smalltalken. Die reden nur mit allen. Es gibt Leute, die erzählen mir was. Die lesen Bücher, viel sogar, intensiv, und erzählen mir dann 90 Minuten lang, was sie gelesen haben. Und ich korrigiere nur bestimmte Sachen oder beantworte bestimmte Fragen. Aber die erzählen mir fast nur was. Dann gibt es wieder umgekehrt Leute, die wollen sehr viel Grammatik lernen oder sowas. Oder, oder Kurzgeschichten lesen von Bertolt Brecht und von weiß der Geier wem und so weiter. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Methoden, wie man lernen kann oder will. Mhm. Und die Leute sind auch alle sehr unterschiedlich.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ja richtig cool. Also
habe ich gar nicht gewusst. Sehr schöner, sehr interessanter Job.
Dass es sowas gibt und du bist ja lokal vollkommen unabhängig, ne? So kannst du. Ne?
Ja, das könnte jeder machen. Das könntest du auch machen und nach Vietnam ziehen oder nach Mosambik oder was.
Ja, genau.
Du brauchst nur gutes Internet.
Ja, das stimmt. Sehr schön. Und das ist sozusagen dein Daily Job, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist eine gute. Und wie lange bleiben die dann so Kunden?
Also ich habe schon Leute mit 100 und viel mehr als 100 Stunden gehabt. Und es gibt auch Leute, die nach einigen Stunden wieder gehen oder so. Das kann man überhaupt nicht festlegen. Also ich habe schon Leute weit, weit über 100 Stunden und viele auch so 60, 70, 80 Stunden gehabt. Weil du brauchst halt eine bestimmte Zeit, um bestimmte Dinge zu lernen und zu verstehen.
Ja. Ich meine, wenn man auch einmal so einen Draht gefunden hat, ne, dann macht das wahrscheinlich auch Spaß. Und viele, ist ja wie beim Sport, ne, dann brauchen viele auch einen Arschtritt. Ne, und der bist du dann jetzt wohlformuliert, ne, dass man da dranbleibt. Ja. Ich habe ja bezahlt, ne, dann... Ne, soll ja auch was bei rumkommen. Ne? Und wenn es dann auch Spaß macht und letztendlich dem dient, wofür die dich angestellt haben, ja, dann ist alles gut. Ne?
Ja, es geht auch teilweise darum, es gibt viele Leute, die sowas machen, also so Sprachunterricht geben und die zum Beispiel aus dem Ausland kommen oder aus Familien mit Migrationshintergrund, wie man so sagt. Ja. Also Türken oder Ukrainer oder so. Und die sprechen oft gut Deutsch, aber die wissen nichts, was den Architekten oder den Arzt oder so wirklich interessiert, weil die kennen Deutschland nicht. Zum Beispiel, wenn ich sage Loriot, wissen die gar nicht, wer Loriot ist. Ich sage mal so ein Beispiel. Und Loriot ist ja so deutsches Kulturgut in gewisser Weise. Und die wissen nicht, wer Loriot ist. Und wenn ich jetzt irgendwen den Namen eines Philosophen nenne und sage Hegel, wissen die nicht, wer Hegel war oder sowas. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, bei solchen Leuten zu lernen auf hohem Niveau. Um zu lernen, hallo, ich heiße so und so, ich wohne da und da. Da reicht das. Da kannst du auch irgendeinen Ukrainer nehmen, der 20 Jahre alt ist. Aber jemanden, der wirklich auf hohem Niveau dir was beibringen soll, da brauchst du jemanden, der das auch alles selber erlebt hat und kennt. Und das macht schon einen Unterschied.
Ja. Und wie merkst du, dass du erfolgreich bist?
Beim Sprachenlernen? Also teilweise machen die tatsächlich Prüfungen. Ich habe mal zum Beispiel einen Inder gehabt, der hat ganz konkret die B1-Prüfung, die B2-Prüfung, dann die C1-Prüfung gemacht. Aber ich glaube, am meisten merkt man es daran, dass die Leute einfach bleiben und dass man sieht, wie sie sich irgendwie entwickeln und flüssiger werden im Sprechen sich mehr selber interessieren und mehr interessantere Fragen dadurch auch stellen und so weiter und so weiter.
Ja, dann macht es dir ja eigentlich dann letztendlich dann auch sehr viel Spaß, ne? Wenn du merkst,
huch, also da kommt jetzt was zurück. Also es ist vor allem unglaublich, was man von denen lernen kann.
Genau.
Wenn die was von China oder Russland erzählen oder von Brasilien oder irgendwo, was die alles erzählen, ist wahnsinnig interessant, ja.
Ja, aber dann darf man nicht in die Falle tappen, dass du denen dann erklärst, was bei denen zu Hause ist, sondern die wollen ja den Input haben. Ich meine, das ist ja so ein Win-Win. Du erfährst ja auch jede Menge, aber was du natürlich so nicht eins zu eins dann jemand anders dann weitergeben kannst. Ne?
Also
aber
ich muss schon ein bisschen aufpassen manchmal, wenn die was erzählen, dass ich jetzt nicht, weil ich so super interessiert bin und vielleicht denke, da könnte ich ja mal hingehen, Street-Fotografie machen zum Beispiel, dass ich jetzt so detailliert sage, wie ist dann das in Recife oder Salvador de Bahia? Erzähl mal, und wo geht man denn da am besten hin? Da würden die wahrscheinlich merken, dass das nicht mehr um Sprachunterricht geht, sondern dass ich neugierig bin oder sowas.
Ja.
Aber im Laufe der Zeit bekommt man von denen sehr interessante Sachen, gerade auch aus China. Was bekommt man für super interessante Sachen? Die Leute kommen aus Peking und Shanghai, sie kommen aus Shenyang, Chengdu, Huaiyan, Yangzhou, Chengdu, Kunming und wie das alles heißt. Ja. Und jeder hat eine ganz andere Geschichte, weil China ist so groß, dreimal so groß wie die EU oder viermal so groß wie die USA. Und da gibt es natürlich extrem unterschiedliche Gegenden, extrem unterschiedliche Kulturen und Subkulturen und so weiter.
Genau, ja. Man sagt ja immer, der Chinese, ne? So ein Blödsinn. Ne?
Ja, so ein totaler Quatsch oder der Inder, totaler Quatsch.
Genau. Sehr schön, du sagtest vorhin schon, Fotografie, Die hat quasi in der Kindheit kurz eine Blüte, indem du Zeitschriften und Vorbilder dir auserkoren hast, womit ich dich jetzt sehe, nennen wir jetzt mal Facebook, ist da wirklich, du fotografierst dein Zuhause. Ist das so oder ist das...
Also natürlich, wenn ich hier bin, fotografiere ich mein Zuhause in gewisser Weise, mein Land hier sozusagen. Ja, also ich bin nicht jemand, der so wie manche viel herumreist und Manhattan und Brooklyn und Shibuya und Dingenskirchen in Japan oder so fotografiert, sondern ich fotografiere das, wo ich mich befinde, mit wenigen Ausnahmen. Eine Ausnahme war Marokko. Ich war zwischen 2012 bis 2016 oder so, insgesamt 6-mal oder 7-mal in Marokko, immer so einen Monat oder so.
Ja.
Immer also, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, immer einmal so März, April und dann nochmal September, Oktober.
Also bleiben wir mal bei deiner jetzigen Heimat, der Dominikanischen Republik. Wie gehst du denn da auf Motivsuche? Gibt es da irgendwie, machst du das jederzeit? Weil ich sehe, dass du ziemlich einen hohen Output hast, also Veröffentlichungen auf Facebook. Ne? Dann hast du mal wirklich manchmal 10 Bilder an einem Tag.
Ja,
ne? Und Wie gehst du da vor? Also, manch einer ist ja da ganz anders, ne? Einmal im Monat oder sowas, macht er mal ein paar Bilder, dann kommt da vielleicht ein oder zwei bei raus, sondern du machst es. Ja, erklär mal kurz, wie sagen wir, deine Vorgehensweise
ist. Also es ist tatsächlich so, ich mache das jetzt 15 Jahre ungefähr, Street-Fotografie oder überhaupt Fotografie, digitale Fotografie mache ich, glaube ich, seit, ich glaube September 2008 habe ich mir die erste DSLR gekauft und dann habe ich zuerst alles Mögliche fotografiert, zum Beispiel sowas wie Eidechsen, die hier überall herumlaufen, kleine Eidechsen, die auf jedem Baum und so sitzen und das hört sich verrückt an, aber da habe ich sehr viel durchgelernt, wie zum Beispiel Geduld, wie man sich langsam annähern muss und so weiter und auch über Licht und so, wie man die im perfekten Licht sitzen hat und so. Da habe ich auch sehr viel gelernt, was ich in der Street-Fotografie verwenden kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, mich interessiert es, hier herumzulaufen und die Gegenden zu Fuß zu erkunden, die Städte herumzulaufen, also nicht mit dem Auto und mit dem Bus durchzufahren und so weiter. Und die Bilder sind, ich muss sagen, ich gehöre jetzt nicht irgendwie, wenn es so wie beim Tennis eine Weltrangliste gäbe, da wäre ich nicht in den Top 100 oder irgend sowas, sondern irgendwo auf Platz 800 oder keine Ahnung wo.
Wer will das beurteilen?
Aber bei Fotografie ist das schwer zu beurteilen. Aber ich habe tatsächlich, muss ich sagen, viel Awards, wie sagt man so, viele Preise und sowas bekommen, weil als ich anfing, habe ich sehr schnell irgendwie so das Gefühl gehabt, ich will gut sein und ich will Wettbewerbe gewinnen und so und habe oft Bilder an Wettbewerbe geschickt und habe oft in England oder in Deutschland bei Color Photo oder in England bei Amateur Photographer oder so Preise gewonnen oder Bilder sind auch irgendwie so im Sunday Times Travel Magazine und so ganzseitig oder doppelseitig gedruckt worden und so. Ich habe also schnell gemerkt, dass die Bilder sozusagen gut sind, aber was heißt jetzt gut und was macht
oder
man
ankommen,
damit vor allen Dingen? Ja, also dass die Bilder irgendwie ankommen, dass Leute sagen, oh wow, tolles Licht oder toller Moment oder so. Also ich kann das, aber ich bin jetzt nicht irgendwie berühmt oder erfolgreich oder so, sondern jemand, der das macht, aber ich kann das. Also ich kann losgehen und kann wiederkommen und habe 5, 6, 7 Fotos als Output, die wirklich gut sind. Es kann aber auch sein, dass ich losgehe und alles, was ich gemacht habe, war totaler Bullshit und ich habe nichts gesehen, bin total enttäuscht. Also es hängt sehr viel vom Licht und von der Situation ab.
Ja, auch von der Stimmung oder was da gerade ist, ne, was man sieht. Ne? Also das ist
also meine Stimmung und dann auch, was es so zu sehen gibt manchmal. Genau. Manchmal ist einfach auch nichts los oder die stehen alle im Schatten, gerade hier. Es ist ja ein heißes, tropisches Land und die Leute stehen natürlich alle nicht schön perfekt in der Sonne wie auf der Bühne, sondern irgendwo sitzen die im Schatten. Und wenn ich jetzt durch die Sonne laufe, dann schwitze ich und sehe auch gar nichts, weil es gleißend hell ist und die sitzen alle irgendwo im Schatten. Also man muss schon irgendwie Techniken entwickeln, wie man das macht, wann man das macht. Ich bin oft morgens unterwegs, so 7, 8 Uhr.
Ja, deine Bilder sind, ich bin da mal so durchgescrollt, haben verschiedene, wie soll ich sagen, also viele kennen ja so die berühmten, ich nenne es mal Kuba-Bilder in Anführungsstrichen, ne? Bunte Autos, Fassaden, interessante Menschen, ne? Die ziemlich mit Charaktergesichtern und all sowas. Das hast du in der einen Serie, ich weiß gar nicht, wie die heißt, nicht so gemacht, sondern sind vollkommen entsättigte Farben, so ein bisschen, ne, so ja, ich weiß gar nicht, schreib mal kurz, du weißt, was ich meine, ne? Dass die Menschen,
also ich probiere viel aus. Ja, genau. Ich probiere viel aus. Es kann sein, dass ich absichtlich diese Farben ein bisschen rausnehme oder mich auf andere Sachen konzentriere, um da nicht so klischeehaft immer nur pinkfarbene Häuser, Leute mit grünem T-Shirt vor pinkfarbenem Haus zu fotografieren sowas. Ich habe auch eine Zeit lang sehr viel schwarz-weiß gemacht.
Okay.
Und zum Beispiel auch in Marokko, ich weiß nicht, es gibt einen berühmten kleinen Ort, der heißt Chef Chaouen, den kennst du vielleicht nicht vom Namen, ich weiß nicht. Aber es ist ein kleiner Ort, wo alle Häuser hellblau sind.
Okay.
Und es ist sehr berühmt, wenn man Chef Chaouen, Medina eingibt und so weiter, dann findet man das. Und wenn man da gewesen ist, die ersten ein, zwei Jahre ist man total begeistert und denkt so, oh wow, geil, ich fotografiere jetzt so orangefarbene, rote Sachen vor diesem hellblau, das sieht ja super aus. Nach 3 Tagen merkst du irgendwann, it's a trap, es ist eine Falle. Du musst schwarz-weiß fotografieren, du schaltest um auf schwarz-weiß und nicht mal, wie viele das machen, so raw, damit ich mir die Farben später holen kann, sondern ich schalte absichtlich auf JPEG schwarz-weiß, ich will die Farben nicht mehr haben, weil es ist ja Quatsch, wenn jedes Haus hellblau ist, ist kein Haus hellblau, dann ist es total egal.
Das ist weiß, ne?
Ja, es ist so, jeder ist das gleiche wie, oder alles ist das gleiche wie nichts. Wenn alle schwarz sind, gibt es auch kein N-Word, dann kann ich auch Neger sagen, weil es sind ja alle schwarz. Oder wenn alle Frauen sind, brauche ich keinen Frauenbeauftragten. Und wenn alle auf der falschen Straßenseite fahren, haben wir Linksverkehr, aber das ist das Gleiche. Wenn alle das machen und wenn alle Häuser blau sind, kann ich auch auf schwarz-weiß umschalten, sozusagen.
Hier bei den Bildern, die ich jetzt hier vor Augen habe, wie hast du das gemacht, diesen Vintage-Look oder Kodachrome? Ja. Ich weiß ja auch nicht, was du da genommen hast. Erzähl mal ganz kurz, weil also die Bilder, stell ich an den Blog, ne, dass die Leute auch ein Bild davon haben, wovon wir jetzt gerade reden. Ne?
Ja, also die Leute sind ja alle sehr unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die schwören auf RAW und andere nicht. Ich mache überhaupt kein RAW, weil ich einfach keine Lust zu habe. Das dauert mir zu lange und ist mir zu umständlich. Ich hatte mal eine alte Version von Lightroom, die habe ich nicht mehr. Photoshop hatte ich mal irgendeine ganz alte Version irgendwie, aber ich benutze fast nur noch 3 Programme von Nick Software. Nick. Silver Effects, Color Effects und Analog Effects. Und zwar aus, von Google. Und zwar, es gab diese Company Nick Effects, Nick Software. Ja. Und die haben das mal an Google verkauft, dieses ganze Geschäft. Und Google hat die Sachen kostenlos zur Verfügung gestellt eine Weile im Internet, bis sie dann das gesperrt haben und neue Versionen gemacht haben. Ich bekam eine Message, ich sollte jetzt für 159 pro Programm da diese Programme kaufen. Aber ich habe immer noch diese kostenlosen, ganz alten Versionen, 3 cool. Stück. Ja. Die habe ich irgendwo, die gebe ich auch nicht her. Und da sind natürlich so Presets drin, da steht nicht Kodachrome oder so, weil die haben natürlich diese Namen, sind ja geschützt, die dürfen sie vielleicht nicht verwenden oder Fujifilm Velvia oder so. Aber im Prinzip kann man sagen, das sind so Velvia, Kodachrome, Chrome-Effekte und so. Und da gucke ich immer, welcher gefällt mir gerade in der jeweiligen Stimmung oder bei dem jeweiligen Bild. Und da, der Effekt kommt dann da drauf. Und das muss nicht genauso aussehen, wie es ausgesehen hat. Es muss auch nicht Vintage oder was sein. Es muss halt so sein, dass es mir irgendwie zusagt und gefällt. Ja. Dann kommt da so ein Effekt drauf und dann wird das gespeichert und das ist dann das Bild, wie es mir gefällt.
Ja. Mir fällt gerade nicht ein, wie die heute heißen. Ach, die sind ja wieder aufgekauft worden von einer anderen Firma. Egal. Aber ich weiß,
Nick Software,
Nick, heißt das jetzt Nick?
Ich weiß gar nicht mehr, die hießen früher Nick, dann waren sie bei Google. Sind die bei DxO jetzt? Oder
DxO hießen die, genau, so ist das. Ja, so
sowas gibt es auch.
Das ist nicht schlecht. Also, ne, also wenn man das einmal bezahlt, ist ja kein Abo-Modell. Ne? Ich glaube, um so einen Look hinzukriegen, muss man ziemlich lange schon in Lightroom rumbasteln. Ne? Das ist
Es gibt eine Software, die ich mal hatte, die irgendwie verloren gegangen ist. Und zwar Corel. Es gibt ein sehr, sehr gutes Programm, da habe ich mal eine alte Version gehabt. Corel Photo Paint. Das war fantastisch. Okay. Sehr, sehr umfangreich, aber fantastisch. Mhm. Und dann gibt es Corel Paint Shop Pro. Und da gibt es jedes Jahr oder so eine neue Version und es gibt immer auf Perl.de, auf dieser Seite Perl.de, kannst du immer alte Versionen kaufen, die ein, zwei Jahre alt sind.
Cool.
Und die kosten 6,95 oder so. Das ist ein totaler Witz. Und die haben auch so einen Vintage-Generator, da kannst du auch so alle möglichen Effekte und sowas machen. Und ich bin eigentlich jetzt nicht so ein Fan davon, dass man Fotografie mit Effekten und so macht. Das ist ähnlich wie mit Effektlinsen, so wie Fischauge-Objektiv und so. Das ist alles mal so ganz nett, aber nicht so wirklich gut. Aber so einen gewissen Vintage- so einen etwas matten, schmutzigen Look mag ich bei der Street-Fotografie. Ich mag das nicht, wenn die Kameras so extrem viele Megapixel und perfekte Farben und so haben, weil so perfekt sieht es ja auch hier nicht aus. Das passt irgendwie nicht.
Ja. Aber so kannst, ist das dann, dass du dann eine Serie genau in diesem Look machst. Du hast gerade selber gesagt, willst nicht viel Zeit verwenden, dann kann man ja Copy-Paste auf die ganze Reihe werfen. Dann ist das deine Serie, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ne? Ich sehe also wirklich ziemlich viele, die auf Eseln reiten und bald auf der Arbeit sind, Planwagen, Kleider auf dem Kopf transportieren. Also diese Serie meine ich. Zeichnest du die dann oder ist das wie kennzeichnest du das dann?
Es gibt keine klaren Serien oder klaren Zielrichtungen oder so. Ich habe halt irgendwelche Bilder und die werden irgendwie bearbeitet oder sowas. Okay. Es gibt da keine klaren Intentionen, wie die jetzt aussehen sollen oder müssen. Leute, die was auf dem Kopf tragen und so, ich habe mal an der haitianischen Grenze und in Haiti teilweise so Arbeiter fotografiert mit einem extremen Weitwinkel. Und zwar hatte ich...
Ich glaube, das ist die Serie jetzt, von der ich rede.
Ich weiß nicht, ob die auf Facebook waren.
Die ist auf Facebook. Kann sein.
Ich habe so einen Instagram-Account, da sind die auch. Das ist in Haiti, so Arbeiter und so weiter. Und da habe ich so einen matten Look irgendwie genommen, weil ich finde, dass der da sehr gut passt. Irgendwie.
Okay.
Ja. Und das war ganz interessant, ich hatte eine Sony NEX, ich hatte mehrere NEX 7 und NEX 6 und so, das sind diese kleinen APS-C-Mini-Kameras da. Und ich hatte, ich glaube, eine NEX 6 hatte ich damals und hatte so ein Pancake-Objektiv, 16 mm.
Ui, okay.
Das ist also praktisch 24er Weitwinkel in Full-Frame-Terms.
Ja.
Und damit bin ich da einfach durch diese Arbeiterschaft überall immer gelaufen und habe
auf die Leute gesprungen.
Blind drauf los fotografiert. Also so quasi aus der Hüfte oder wie auch immer. Und habe die Kamera vielleicht mal kurz ans Gesicht genommen. Aber ich bin da halt einfach durchgegangen und habe fotografiert. Ich habe nicht lange gestanden oder gewartet, weil es ist auch brüllend heiß und man will da nicht lange in der Sonne stehen. Aber ich bin da oft herumgelaufen und wenn ich gesehen habe, dass die da arbeiten und so weiter, bin ich da oft mit der Kamera und habe einfach so drauf gehalten und so. Und die Bilder sind sehr, sehr geil geworden, finde ich. Ich finde, das sind sehr gute Bilder.
Die sind richtig... die leben, ne? Weil du wirklich so nah dran bist. Ne? Und gab es da irgendwie Mecker oder sowas? Oder sind die da vollkommen gelassen, wenn da so ein weißer Mann ankommt, der da mit der Kamera guckt?
Ja, das ist interessant. In Haiti bin ich tatsächlich immer der einzige weiße Mann, da ist kein anderer. Ja. Und die meckern nicht, weil die rechnen auch gar nicht damit. Es ist auch, manche Leute haben mir erzählt, nach Haiti, da kannst du nicht reisen, weil das ist total gefährlich, da wirst du entführt und so weiter. Aber die Leute wissen ja nicht, dass da einer kommt und fährt mit einem Buskreuz und quer durch Haiti und macht Fotos, das weiß ja keiner. Also ist auch niemand vorbereitet. Ich bin durch Haiti wirklich hier oben im Norden nach Cap Haïtien und dann durch die Berge nach Gonaïves und weiter nach Saint-Marc und weiter nach Port-au-Prince und wieder zurück auf der anderen Seite Croix de Bouquet, Delmar und so weiter. Mit Bussen, mit so wirklich Bussen über holprige Berge und so weiter gefahren und so weiter. Es rechnet ja niemand damit, dass da jemand herumfährt und macht da Fotos. Niemand rechnet damit. Also ist es auch nicht gefährlich. Im Gegenteil, die Leute sind sogar nett. Mir haben mal ganz arme Haitianer, haben mir sogar mal Geld geliehen, weil ich kein passendes Kleingeld hatte. Haben die mir umgerechnet 8 € oder so geliehen. Ich sage, wie kann ich euch das denn zurückzahlen? Und da sagten sie, na, so arm sind wir ja nun auch wieder nicht. Und haben mir da 8 € geschenkt quasi, weil ich, wenn ich die nie wieder sehe, kriegen die das nie wieder.
Ja. Das ist ja nett. Ja, aber man merkt, ne, das ist noch relativ unberührt da, ne? Also nicht geflutet von Touristen, ne, die dann
völlig unberührt,
so wie auf Kuba, ne, die, wenn da bestimmte Straßen durchzogen werden, ne, dann kann doch mal so ein Reisebus und dann zücken alle ihre Kameras und dann wird jedes Klischee dann auch fotografiert. Ne? Das sieht man da deinen Bildern so nicht. Ne? Das wirklich sind arbeitende Leute, ne, die sicher nicht die reichsten sind, ne, sondern man merkt da, ja, die müssen so zurechtkommen. Ne? Und,
also Haiti heißt es immer sehr arm, aber Haiti ist vor allen Dingen extrem ungerecht.
Ja,
die Ungleichheit, die ungleiche Verteilung. Es gibt Villenviertel, wo man sehr schön wohnt und so weiter. Und reiche Leute, die kaufen im Supermarkt eine Flasche Alkohol, alles kostet im Supermarkt viel mehr als woanders. Und Sachen, die im Supermarkt in Deutschland 12, 13 Euro kosten, also kosten da vielleicht $35 oder sowas. Und es gibt Leute, die das kaufen und andere verdienen $35 im Monat.
Ja.
Also es gibt riesige Unterschiede zwischen Reich und Arm und so.
Wie kommst du damit zurecht? Viele sagen ja, ne, die dann in Urlaub fahren, sagen, boah, ne, super schön hier, alles toll, nicht so viel Geld ausgegeben wie in anderen Gegenden, aber man kann die Augen ja nicht verschließen. Man sieht ja auch, dass da.
Aber man kann es auch nicht ändern, das ist das Dumme, man kann es auch nicht ändern oder so. Es gibt schon sehr, 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 sehr krasse Situationen da, die man kaum ändert. Also so Leute zum Beispiel, die an irgendeinem Hang wohnen, wo man sich denken kann, wenn da ein Erdbeben oder ein heftiger Hurricane oder so kommt, reißt der ganze Hang da weg und das reißt das ganze Village da mit sich und so weiter. Sowas passiert ja tatsächlich zum Teil und so weiter. Und wenn man das sieht, denkt man zum Teil, oh Gott, Gott, wie die da oben wohnen am Berg oder so. Wenn da mal eine heftige Naturkatastrophe kommt, sind die alle weg.
Ja, ja. Und das passiert nicht selten, ne? Das ist ja die Gegend, ja, wo wirklich jeder Hurricane, sowas. Es gibt ja eine Saison, ne? Dann geht es wieder los, ne? Wie fühlst du dich dann? Bist ja,
jetzt
niedergelassen. Da gewöhnt man sich dran.
Ja, in gewisser Weise ja. Ja, man gewöhnt sich in gewisser Weise dran, was will man machen. Also Überschwemmungen und sowas haben wir hier zum Teil auch. Überschwemmungen sind sogar sehr positiv zum Fotografieren. Da ziehst du dir Plastik-Flipflops an, nimmst einen Regenschirm mit und gehst raus fotografieren, weil es lustig ist, wenn die mit den Motorrädern durch die Pfützen fahren und sowas.
Okay, ja.
Aber Haiti ist schon sehr speziell. Das ist schon sehr, sehr arm und es ist sehr schade, dass man da nicht irgendwas machen kann. Und es ist irgendwie auch gewollt, politisch gewollt. Also wenn du irgendwas über Haiti liest irgendwo, da sind auch diese Journalisten, die sind nie in Haiti gewesen. Die sitzen immer in Miami oder Mexico City oder so und schreiben ihre, oder in New York und schreiben ihren Artikel. Die sind da nie gewesen. Und es ist schon zum Teil sehr erschreckend, was man so sehen kann.
Da sprechen ja nur mit Exilanten oder sowas, ne?
Sie schreiben auch immer das Gleiche. Sie schreiben einfach voneinander ab. Also zum Beispiel, es gibt immer diesen Satz, Haiti, das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Den Satz habe ich schon 30 Mal gelesen und er heißt immer so. Er heißt nie der westlichen Halbkugel oder des amerikanischen Kontinents oder so. Immer das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Das ist immer genau der Satz. Und meistens steht da im nächsten oder übernächsten Satz, das bettelarme Land, bla bla bla. Und das ist eine ganz große Gemeinheit, weil die betteln gar nicht. Die sind total arm, aber die betteln nicht, witzigerweise. Ja. Ich habe noch nie einen Haitianer in Cap Haitien oder Port-au-Prince gesehen, der mich angebettelt hat. Noch nie. Mm. Die sind ganz stolze, aufrechte Menschen.
Ja, meistens ist ja die Führung, ne, die da irgendwas für sich beansprucht, ne, ihre Clans füttert und der Rest soll mal gucken, wo er lang geht. Ne?
Viele Ausländer, Amerikaner, aber auch Leute aus Syrien, Libanon oder aus Deutschland auch oder aus Jamaika beuten einfach dieses Land gnadenlos aus, muss man einfach so sagen. Es ist ganz furchtbar.
Ja. Wie sieht es in der Dominikanischen Republik aus?
Ja, das ist ganz interessant. Als ich hierher kam vor 23 Jahren,
war
das
auch ein Land,
dritte Weltland.
Eins, ne?
Ja, es sind zwei völlig verschiedene Kontinente auf so einer kleinen Insel. Es ist völlig anders. Dies ist ein lateinamerikanisches Land und Haiti ist ein afrikanisches Land. Es ist eine völlig andere Kultur und alles. Aber hier ist ganz interessant, es war auch ein sehr armes dritte Weltland mit großen Problemen mit Strom, Gas, Wasser und diesen ganzen Basics. Mhm. Und inzwischen ist es ein Land so wie vom Lebensstandard, so wie an der Peripherie der EU, also wie vielleicht in Bulgarien, Rumänien oder so. Okay. Alle Straßen sind gepflastert, wir haben immer Strom, Internet, Gas und so, überhaupt keine Probleme. Haiti hat große Probleme immer mit so etwas. Aber wir haben keine Probleme mehr mit Luft, mit Gas, Wasser, Strom, mit den ganzen Versorgungen. Und auch immer frische Luft hier und was weiß ich, wir haben keine große Verpestung oder irgendwelche, die Flüsse sind nicht verpestet oder so. Es ist ein sehr lebenswertes Land hier. Haiti, die Flüsse sind oft voll mit Müll und so weiter, und dann wird dieser Müll, weil die Flüsse trocken sind, es ist sehr trocken auf der anderen Seite, weil das auf der Lehseite der Berge ist, und dann schmeißen sie oft alles Plastik und alles in den Fluss und irgendwann wird das verbrannt und dann brennt dieses ganze Plastik, dann denkst du wirklich, die Welt geht unter, weil es furchtbar schwarzer Himmel ist und stinkt und so weiter und so weiter.
Ja. Wahnsinn. Was ich noch von dir gesehen habe, das kannst du vielleicht auch noch mal erklären, sind diese, ich nenne sie einfach mal so Hopper Nighthawks Bilder.
Ja. Wo
im Dunkeln von Entsättigung ist da nicht mehr die Rede, sondern sag mal, die Farben, die Dunkelheit noch hergibt, sind da wirklich sehr interessant dargestellt. Also diese Serie, die finde ich, diese andere fand ich auch klasse, aber die hier, die kommt, sag mal, meiner Fotografie so ein bisschen, weil ich auch gerne im Dunkeln unterwegs bin. Wie hast du da die Bilder geschossen oder wie bist du da auf die Motive gekommen oder wie hast du die bearbeitet? Also wir haben ja
vorhin
ein paar Tricks gehört.
Also Hopper und Nighthawks sind ja zwei Sachen. Einmal ist Hopper sehr berühmt für diese Lichtsituationen, so Licht- und Schattenmomente. Und dann immer so eine gewisse Einsamkeit. Da sind immer so einzelne Leute, die so ein bisschen so eine oder ein Pärchen, die sich irgendwie kaum verstehen oder so. Ich mag diesen Look. Der Hopper ist sicherlich kein sehr, sehr guter Maler gewesen wie Picasso oder so. Aber ich mag diesen Look bei Fotos. Und ja, man muss einfach losgehen und fotografieren. Und das Witzige ist ja, die Sonne sieht ja, die Situation, die Szene sieht ja morgens früh bei Sonnenaufgang um 7 Uhr oder mittags um 12 oder eben bei Regen oder nachts immer anders aus. Und man muss halt nachts ganz bestimmte Sachen finden. Und es sind meistens so Hopper oder vielleicht so, wie heißt der, Caravaggio-Bilder. Mhm. Sagt ihr Caravaggio was? Und so diese Maler aus dem Mittelalter, Rembrandt, also holländische Maler oder italienische wie Caravaggio, die immer so diese beleuchteten Figuren haben vor diesem dunklen oder schwarzen Hintergrund und so. Genau. Ja, das ist nicht so schwer zu machen, fotografisch. Mhm. Du musst unterbelichten, die Kamera ist meistens auf so einen mittleren Grauton oder was aus, aber du musst halt die Bilder unterbelichten und so belichten, dass die hellen Momente irgendwie gut belichtet sind und so weiter. Ja, und sowas mag ich gern, solche Bilder.
Ja. Gibt es da bestimmte Viertel oder sowas? Oder wie entsteht das?
Weil im Prinzip egal wo, ja. Es gibt eigentlich überall auf der Straße immer mal wieder so kleine Streetfood-Shops oder irgendwas. Ich brauche überhaupt zum Fotografieren nicht bestimmte Gegenden oder bestimmte Viertel. Aber es gibt schon Gegenden, wo ein paar mehr Leute sind und ein paar weniger. Und man geht halt schon dahin, wo ein paar Leute sind. Aber das ist nicht schwer. Und das könnte man auch in anderen Ländern, auch in Marokko, wo ich oft gewesen bin oder so, da gehst du abends los und kannst abends sehr schön fotografieren, finde ich.
Hast du da irgendwie so ein, Anführungsstrichen, Bild vor Augen? Du hast vorhin so ein paar Vorbilder gesagt, ne? Also so ein Saul Leiter, der ist ja auch sehr nah dran, was du da machst. Ist das irgendwie, denkst du, jetzt mache ich mal so eine Serie oder was auch immer? Oder ist das wirklich reiner Zufall, sagst du, auch jetzt, ne? hier
passt es einfach, die Straße ist schön. Wir haben sowas sogar absichtlich mal gemacht. Okay. Und zwar, wir haben so eine Facebook-Gruppe, da ist auch der JFK Jens Kruse drin, den du letztens interviewt hast. Ja. Und noch zwei, drei andere Leute. Und da haben wir sogar absichtlich gemacht, wir machen jetzt mal so nur Harry Gruyère oder nur Saul Leiter oder nur Schwarz-Weiß-Storytelling oder irgendwelche Aufgaben, die wir uns stellen oder sowas. Und dann fotografieren wir genau nur das wochenlang oder sowas, bis wir wieder ein neues Thema haben oder so. Also Saul Leiter ist ja so ein bisschen tatsächlich wie Ernst Haas. Ernst Haas ist komplexer, vielfältiger und so weiter. Aber das sind schon so Leute, die mich irgendwie sehr, sehr stark in der Ästhetik irgendwie so berührt haben. Oder auch, wen ich sehr mag, ist Georgi Pinkassow, ein russischer Fotograf. Ich hatte mal eine gute Freundin von ihm als Deutschschülerin. Ach. Das war ganz witzig. Und zwar, sie ist auch auf so einem ganz guten Niveau schon. Und um jetzt flüssig zu werden und so, ich habe gesagt, lass uns mal Bildbeschreibungen machen. Ich zeige dir Bilder und du beschreibst, was da drauf ist. Und die Bilder von Pinkassow sind oft so ein bisschen rätselhaft. Es ist schwierig zu beschreiben, was das eigentlich genau ist. Und ich denke so, ich zeige ihr mal so ein Bild. Ich zeige ihr das Bild und dann sagt sie, das kenne ich, das ist von Georgi Pinkassow. Mit dem telefoniere ich immer. Heute Nachmittag sehe ich den. Ich werde ihm sagen, dass mein Deutschlehrer mir Bilder von ihm gezeigt hat. Sie wohnte in Moskau und er wohnt in Paris, aber sie kennt ihn von früher. Sie hat an irgendeinem Theater mit ihm zusammengearbeitet. Ja. Also Pinkassow fand ich auch immer sehr, sehr stark.
Ja. Wie heißt die Facebook-Gruppe, damit man da mal reingucken kann?
Das ist eine geschlossene Gruppe, die heißt im Moment, glaube ich, Harry Gruyère-Gruppe und die wurde auch immer umbenannt. Damals von Jens, jetzt hat jemand anders das übernommen, der ist da raus aus der Gruppe, aber wir hießen dann Saul Leiter-Gruppe oder Storytelling-Gruppe oder das ist aber, wenn du willst oder wenn jemand da mitmachen will, das geht. Man kann da sicherlich noch einsteigen. Wir sind im Moment nur 3 oder 4 Leute, wir waren auch schon mal 5, 6 Leute, aber es sind immer kleine Gruppen.
Nee, ist ja manchmal schöner, diese Massengruppen, da, ich meine, Facebook mangelt es ja nicht an Gruppen, aber so, ne, dass man da, wenn man genau sowas sieht, dass man da, man kann ja gucken, ne, also so geschlossen sind ja da meistens nicht, dass man mal, ne, aber so, dass man aufgenommen wird und mitmachen kann, ne, das ist ja dann meistens.
Also da kann man sicherlich aufgenommen werden und mitmachen. Und weil jetzt 2 Leute gegangen sind gerade, suchten gerade irgendwie die anderen nach Leuten, die da noch mitmachen. Also im Prinzip kann man sowas machen und man kann ja auch jederzeit solche Gruppen gründen.
Ja, das klar.
Man muss ja nicht eine einzige Gruppe sein, man kann ja 2, 3 solche Gruppen haben, wo man bestimmte Sachen macht.
Ja, also ich finde es ja immer interessant, wo, ne, dass da so eine Vielfalt ist und das Beste ist dann auch, wenn man sich austauschen kann und ne, mal so ein bisschen, ne, so eine Aufgabenstellung. Ich mag sowas, ne, dass man da sagt, okay, ich bin jetzt auch in einer Gruppe drin, die jede Woche irgendein Foto macht. Das ist nichts mit Wettbewerb, sondern das ist einfach nur so zum Spaß, ne, dass man mal eine Aufgabe kriegt, mal eine Monatsaufgabe kriegt. Weekly Pick heißen die. Das ist ganz zwanglos und also mich freut das, weil da nehme ich mal ich selber mal wieder endlich mal wieder meine Kamera in die Hand, weil meistens fotografiere ich doch jetzt mit dem iPhone, dass ich da noch mal ein bisschen sozusagen mich zurückerinnere, was ich damals alles gemacht habe. Ja. Was ich noch gesehen habe, dass du, ich weiß nicht, ob war das auf deiner Homepage, dann hast du Bilder gemacht, die so im 2:1, so 1:2, also wesentlich breiter sind und so einen weißen Rand drumherum gemacht hast.
Kann sein, ja. Also eine Homepage habe ich nicht mehr, weil ich keine.
Oh, ich weiß nicht, oder wo ich die gesehen habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau.
Ja, irgendwo habe ich die vielleicht so veröffentlicht oder so. Ja, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich da so weißen Passepartout oder Rand drumherum gemacht habe und dass ich auch breitere Formate genommen habe, dass ich einen Haufen der Bilder, also ich fotografiere immer 3:2 und dass ich aber Bilder mal in so Kinoformat 17:9 oder noch breiter gemacht habe, um mal so auszuprobieren, wie das wirkt. Ich probiere sehr viel aus. Es ist nicht so, dass ich irgendwie einen bestimmten Stil habe und dann ist das immer mein Stil. Ich sag mal so wie Siegfried Hansen oder Guido Klumpe, die immer nur so grafische Sachen machen oder Bruce Gilden, der immer nur diese Nahaufnahmen macht, indem er den Leuten da ins Sicht fotografiert. Aber ich mag den Typen, den Bruce Gilden. Ich mag ihn vor allen Dingen im Internet, gibt es auch von dem so ein paar Sachen, wo er so Feedbacks gibt und ich mag diese direkte Art, wenn er so Bilder sieht und sagt er so, this and this, this is shit. wenn er gar nicht groß auf die Sachen eingeht, so, das ist ja alles scheiße hier. So, jetzt fangen wir mal an, die Bilder sind gut, aber das und das ist ja totaler Scheiß. Und das mag ich so, dieses Direkte. Der Typ ist irgendwie natürlich ein bisschen krass, aber ich mag den schon. Also von dem kann man auch viel lernen. Das ist auch ein guter Fotograf übrigens. Der fotografiert nicht nur den Leuten so ins Gesicht, sondern es gibt auch sehr gut komponierte Fotos von denen und so weiter.
Ja.
Also man kann von jedem was lernen und ich bin nicht so dafür, dass ich immer so den einen Stil habe. Was ich auch gern mag, ist Daido Moriyama.
Okay.
Der hat immer so einen Japaner, der hat schwarz-weiß fotografiert mit ganz billigen Analogkameras, mit so billig Einwegkameras und so. Und die Bilder sind oft total verwackelt, unscharf, viel zu grell oder viel zu dunkel. Aber es sind sehr viele sehr interessante und irgendwie so sehr emotionale Bilder dabei. Ja. Und manchmal, wenn ich keine Ideen mehr habe, dann nehme ich eine Kamera, stelle alles auf hohe ISO, damit das schön rauscht und schön Blende 22, damit ich schön viel Sensor direkt drauf habe und schwarz-weiß mit hohem Kontrast und fotografiere einfach drauf los und guck mal, was dabei rumkommt. Also ich mag gern experimentieren auf jeden Fall.
Ne, finde ich cool. Also dass manch einer fährt diese Schiene und macht gar nichts anderes, ne? Aber gerade bei dir, ne, deshalb hatte ich so den Eindruck, als wenn du, sag mal, so eine Phase hast, ne, so 2-3 Monate mache ich dann das oder das, ne, dass das vielleicht so einen Überbegriff Serie hätte, hat es aber nicht. Finde ich vollkommen legitim. Also einfach.
Also so Serien kannst du hinterher gut bilden. Ich war mal 2017 bei Wolfgang Zurborn. Sagt dir das was? Kennst du den?
Ja.
Wolfgang Zurborn, ein sehr guter Fotograf aus Köln, älterer Herr inzwischen.
Ich glaube, die haben wir bald zu Gast.
Ja, und der hat so Lichtblickstudio oder so heißt das da oder sowas. Und da habe ich so einen Workshop mal gemacht. Da ging es darum, Bilder zusammenzustellen für Bücher. Und ich habe da nie ein Buch gemacht, aber so ein paar Testbücher, Testprints, nur für mich oder so ein paar Bekannte, um mal zu gucken, wie das so wirkt und so weiter. Und dann sieht man auch, ein Buch machen ist was ganz anderes als so eine Timeline in Flickr oder Facebook, weil da musst du die Sachen ganz anders zusammenstellen. Man neigt immer dazu, so eine Art Best-of zu machen. Ja, das Bild muss da unbedingt rein und das muss erst recht
die
da rein. Das
müssen ist miteinander Quatsch. Sprechen können, ne? Die müssen
das
harmonieren.
Muss irgendwie neugierig machen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Also es gibt eine Menge verschiedener Sachen, die man so machen kann und ausprobieren kann und die meisten Leute nutzen das viel zu wenig und machen immer so eine Art Best-of.
Ja, kann man machen, aber wie gesagt, wenn es dann mal wirklich eine Wirkung erzielen will, glaube ich auch, dass man da anders dran gehen muss. Ne? Also ich persönlich setze mir für jedes Jahr ein Highlight. Also sag mal, so einen kleinen, ne, so einen Korb, ne? Da kommen dann die bestimmten Bilder rein, die ich mir vorher ausgedacht habe. Ja. Das wird manchmal voll, manchmal auch nicht. Ne? Aber trotzdem sage ich mir, dass ich ja so eine Abwechslung habe. Das finde ich das Tolle an dir. Du bist da vollkommen schmerzfrei. Ne? Also die einfach, ne, die Stimmung gibt das her und den ganzen Abend habe ich tolle Bilder gemacht, dann ist das jetzt. Das muss morgen nicht nochmal wiederholt werden. Ne? Und das finde ich irgendwie total locker dran gehen und sagen, ne, dieser Look gefällt mir und dann mache ich dann halt von. Ne? Das muss ich jetzt nicht bis zum Ende machen, immer wieder.
Und es gibt auch immer große Enttäuschungen. Ich habe zum Beispiel mal 3 verschiedene so Instax-Kameras gekauft. Oha, einmal in diesem kleinen Format, so Scheckkartenformat, dann so in diesem Square-Format, was sehr, sehr schwierig ist, weil du eine ganz andere Komposition machen musst, wenn das Square statt 3:2 ist. Ja. Und dann die große, so eine Instax-Wide, da machst du so, das ist so eine richtige 6x9 Mittelformat-Kamera im Prinzip. Aber sehr langsam und sehr schwierig, damit Street zu machen und so weiter. Ja. Und dann habe ich mal digital habe ich mal so ein für 69 Dollar oder so mir so ein Lens Baby Muse Plastik Optik gekauft. Okay. Und das ist extrem schwer, damit überhaupt scharfe Bilder zu machen. Das bin tagelang herumgelaufen, war total frustriert und habe gedacht, was hast du denn da für eine Scheiße gekauft? Und irgendwann habe ich damit tatsächlich, haben wir mal 3, 4, 5 gute Fotos gemacht. Das hat sich unterm Strich tatsächlich mal gelohnt, weil vor allen Dingen man lernt wieder eine ganz andere Art, langsam zu sein, sich zu konzentrieren aufs Grobe fokussieren, weil so Feinfokus ist damit fast gar nicht möglich. Ja. Aber so, das sind auch so ähnliche Bilder wie von Daido Moriyama, dann wieder sehr, sehr unscharfe Bilder oder so, die aber irgendeinen Soul Spirit oder sowas haben.
Ja, ja.
Nee, es gibt so viele Sachen, die man machen kann, mit Filtern auch und so.
Ja. Oder mit kaputten Linsen, ne? Der Name fällt mir nicht ein, aber dem ist die Linse mal auf den Boden gefallen, macht jetzt nur noch Bilder damit, ne? Also die wirklich. Broken Lens hieß das, genau. Also das fand ich, so ein Look hat keiner, also so individuell dann. Ne? Natürlich kann man sich irgendwann tot gucken an diesen Dingern, aber wenn das sein Ding ist, fertig aus. Weil diese Kameras, man kann ja gar nichts mehr falsch machen im Prinzip. Ne? Um ein bisschen aus dieser Eintönigkeit, wenn alle so fotografieren, was sag mal, der Automat hergibt oder diese Einstellung, dann sind auch alle Bilder am Ende gleich. Ne? Aber da finde ich dieses Individuelle, finde ich klasse, oder die einzelnen Apps zum Beispiel für die iPhone, ne, die bieten auch ziemlich viele Möglichkeiten, dass man da vielleicht mal einen anderen Look drauflegt. Ne? Oder wie du sagtest, einfach mal auf monochrom stellen. Und manch einer ist dann schon verwundert, was dann plötzlich für andere Ergebnisse rauskommen. Ne? Weil nachher wandeln kann man immer noch, aber dieses Vorher einstellen und auch schon so sehen und die Szenerie sozusagen gestalten, ist ein anderer Schritt, finde ich.
Man muss insgesamt, glaube ich, aufpassen, dass man nicht zu sehr in die Post-Production abgleitet.
Eben.
Es gibt Leute, ich kenne viele, die immer weniger fotografieren und immer mehr mit RAW und RAW-Converter und Photoshop und so da tolle Sachen zaubern. Aber ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das Herumlaufen ist wichtig. Ich habe mal gerechnet, wie weit bin ich eigentlich gelaufen in Kilometern und wie viele Stunden. Das ist unglaublich. Es sind Tausende von Kilometern, 10.000 Kilometer, die man gelaufen ist oder so.
Ja.
Wenn du jeden zweiten Tag oder so 3, 4, 5 Kilometer läufst, 10, 15 Jahre lang, du hast irgendwann wirklich Tausende von Kilometern abgerissen und kannst dir ja ausrechnen, wie viele Schuhe du verschlissen hast und wie viele Kameras vergeigt hast und so.
Ja. Ich glaube, hast du auch mal eine Serie gemacht, ne? Diese Schuhe, ne? Man braucht gute Schuhe.
Ja, ich habe mal irgendwo geschrieben für die Nürnberg an Post oder sowas. Ja.
Was war da?
Gute Schuhe. Ja, irgendwie war ich dauernd auf der Seite und hatte gelesen, dass einige Leute da was schrieben und habe da auch was geschrieben, weil das ist, glaube ich, das A und O. Du musst dich wohlfühlen, gute Schuhe und gute Kleidung haben gegen Kälte oder gegen Regen oder gegen Hitze oder was. Hm. Weil sonst läufst du nicht 3, 4, 5 Stunden herum und machst gute Fotos. Nee, dann bist du immer nach einer Stunde wieder zu Hause und sagst, heute ist es zu heiß oder scheiß Regen. Oder.
Wie würden denn deine Bilder aussehen, wenn du in, ich sag mal, Wattenscheid wohnen würdest?
Witzigerweise glaube ich genauso.
Okay.
Mehr oder weniger, weil ich habe das mal beobachtet, es gibt jemanden, der hieß in der Foto-Community und in Flickr hieß der immer Marie-Antoinette Giraffenhals. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt Hans-Bernd Steffens.
Okay.
Und ein Deutscher, der in Paris wohnt oder gewohnt hat damals. Und der hat tolle, tolle Bilder gemacht in Paris. Und dann habe ich Bilder gesehen, die hat er in Mannheim oder in Lüneburg oder in Bremen gemacht, als er irgendwelche Leute fotografierte. Und das sieht genau so aus.
Ach, cool.
Du kannst nicht erkennen, ob das Paris oder Bremen ist, es sei denn, da steht jetzt mal ein Schriftzug, woran du das erkennen kannst.
Okay.
Aber die Bilder sehen genauso aus. Und meine Bilder sehen, egal ob in Haiti oder in Marokko oder in England, sie sehen oft erstaunlich gleich aus. In England, wo man das nicht erwarten würde, weil auch da scheint öfter die Sonne. Und wenn ich jetzt morgens um 6:30 oder so unterwegs bin, steht die Sonne niedrig und so. Und ich glaube tatsächlich, die Bilder sehen gar nicht so anders aus.
Okay, ja gut. Ich kenne unser Co-Moderator Ralf, der fährt immer nach Madrid, um seine Fotos zu machen. Ne? Der macht in seiner Heimat gar keine Bilder. Ganz selten. Ne? Aber egal, finde ich, das ist dein Ding. Hast du eigentlich ein Lieblingsbild von dir?
Von mir selbst? Ich bin nicht sicher, aber vielleicht, das Krasseste ist vielleicht der letzte Mohikaner.
Okay.
Weil es auch ein Zufallsprodukt oder so ist, aber weil es einfach so völlig bizarr ist. Mhm. Und zwar stehe ich da irgendwo, ich hatte stundenlang fotografiert und will jetzt nach Hause. Telefoniert fiel mir jetzt ein, dieser freudsche Versprecher, weil man hat mir dann das Mobilephone geklaut. Eine halbe Stunde später hat mir jemand das Telefon geklaut, aber ein ganz billiges. Aber ich habe fotografiert und bin jetzt auf dem Weg zur Bushaltestelle, will wieder zurück. und da höre ich so ein Motorrad hinter mir und irgendwie gucke ich nach links und da ist so eine Pflanze, so eine tropische, die sieht so ein bisschen aus, ich sag mal, wie so eine offene Hand, so sternförmig nach außen, Zweige oder sowas, wie so ein Stern, der sich so öffnet oder sowas und ich denke, mal gucken, wer da kommt und drück einfach mal ab und ich drücke ab und da fährt so ein Motorrad mit jemand hinten drauf sitzen, fährt da durch und ist genau im richtigen Licht, sein Gesicht wird angeleuchtet und er ist genau vor dieser Pflanze, sodass das über seinem Helm so aussieht, als ob das so ein Indianer Häuptling oder sowas ist. Und er ist in fantastischem Licht. Und der Mann ist ziemlich alt und hat so ein sehr, sehr hartes Gesicht mit sehr vielen Falten. Und weil das Gesicht so seitlich, das Licht so seitlich da reinkommt, sieht er sehr, sehr böse und so aus. Wie so ein, er sieht echt aus wie so ein Indianerhäuptling. Und das habe ich mal in England in irgendeinem Wettbewerb geschickt und Last of the Mohicans, der letzte Mohikaner genannt und irgendwie den zweiten Platz gemacht oder sowas. Und die waren total begeistert. Aber ich finde es auch einfach, weil es ist total krass. Und das zeigt irgendwie, du kannst nicht alles planen. Du hast einfach so einen glücklichen Moment, so einen Instinkt. Da ist diese Pflanze und das Licht könnte gut sein und probier es einfach mal und dann mit Glück wird's was.
Hast du denn auch gesehen, dass das dann das Bild ist oder hast du es erst hinterher gesehen? Manchmal geht es ja alles so schnell.
Ja, ja klar, da fuhr ein Motorrad vorbei, zack. Okay, gut, und hinterher sehe ich das und denke so, oh Hammer, wie gut ist das denn? Ich habe auch sehr schöne Momente oder so, wo ich die gesehen oder geahnt habe und wo ich schon ein bisschen planen konnte oder so. Aber das war, ging einfach ratzfatz, zack, fuhr der da durchs Bild und es war einfach fantastisch. Passte einfach alles.
Würdest du genauso leiden wie der Monty, der sagt, wenn der die Chance verpasst hätte und er wusste, wäre ein gutes Foto und das Foto ist hinterher scheiße oder er hat es nicht gemacht? Bist du auch so einer, der da anfängt?
Nee, nicht mehr. Früher hat mich das vielleicht geärgert. Nee, das interessiert mich nicht mehr. Manchmal auch, wenn ich irgendwo bin und sehe eine sehr gute Szene und denke so, oder Szenerie und denke so, jetzt muss noch einer da durchs Bild laufen und jetzt sind da ein, zwei Leute, die mich irgendwie beobachten. Also denke ich, ach, geh weiter, ist egal. Nee, komm morgen
macht
wieder.
Macht keinen Spaß,
oder ich bin nicht mehr so hinter den einzelnen Fotos her, weil ich habe hunderte oder wie viel von Fotos gemacht oder natürlich gemacht habe ich natürlich zigtausende, aber hunderte von Fotos, die irgendwie ganz gut sind und da brauche ich jetzt nicht mehr das einzelne Bild. Ja.
Also hast du nicht die Suche nach deinem perfekten Bild?
Nein.
Das kann ja gar nicht, ne?
Geht auch gar nicht. Ja. Aber ja, ich suche immer nach Licht und nach bestimmten Momenten oder Gefühlen oder sowas, aber es ist nicht wirklich so eine Suche, wo ich ärgerlich bin, wenn es nicht klappt oder sowas. Aber ich bin manchmal schon so ein bisschen frustriert, wenn ich nach Hause komme und habe einfach nichts gesehen. Okay. Und das Licht war nicht gut und ich war auch nicht gut drauf, nicht konzentriert und alles war. Oh. Und das kann schon mal frustrieren. Aber ich komme auch nach Hause und habe 3, 4, 5 gute Bilder gemacht.
Das so muss man es sehen, ne? Weil das man macht es um, also ich fotografiere, weil es mich ablenkt, weil es meinen Fokus auf irgendwo hinrichtet, weil ich ein bisschen visuelles Tagebuch damit fahre und hin und wieder auch mir was vornehme, wenn es dann geglückt ist, dann ist es gut und wenn nicht, ist dann auch nicht schlimm. Ja. Hast du oder bietest du eventuell irgendwie so Workshops an oder sowas, wenn du sagst, du bist...
Ich habe das früher mal gemacht und zwar in England habe ich das vor allen Dingen gemacht. Ich habe oft mit englischen Fotoclubs zusammengearbeitet. Ja, das könnte auch eine stundenlange Story werden, was man in Fotoclubs alles erledigen kann. Die Leute sind oft extrem ambitioniert und super angepisst, wenn sie da in ihren internen Fotowettbewerben nicht auf dem ersten Platz landen oder so. Und es gibt so Leute, die immer wieder in die Clubs kommen aus anderen Clubs oder Leute, die den Club verlassen, einfach weil sie unglaublich wütend sind, wie kann dieser Judge mir da nur den vierten Platz oder irgend sowas zukommen lassen und so weiter. Oh,
man muss wissen, dass das vollkommen subjektiv ist.
Ja, aber es gibt da extrem, und ich glaube, das ist in Deutschland genauso, ich glaube, das ist bei uns allen so, also ich glaube, das Gefühl kenne ich auch, dass du findest, jetzt hast du ein fantastisches Foto gemacht und dieser Judge findet, dass das nicht so gut ist. Also, da denkst du nicht, ja, vielleicht habe ich mich geirrt, sondern da denkst du, was ist das für ein Idiot? Wieso erkennt der das nicht,
dass das doch nur
Meisterwerk ist? Oder so.
Ja. Nee, also da bin ich weit von weg, also das, aber wenn man irgendwann mal was gewonnen hat, ist auch schön, ne?
Also ich habe mal Fotorucksäcke eine Zeit lang immer gewonnen. Das war sehr geil. Ich habe immer meine Bilder in irgendwelche Foto-Wettbewerbe geschickt und habe manchmal den ersten oder zweiten Preis gemacht. Bei Color Foto habe ich mal 500 Euro gewonnen in Cash oder so. Ja. Aber oft habe ich so den 4., 5., 6. Runner-Up-Preis gemacht und das war oft ein Fotorucksack. Und irgendwann hatte ich 4 oder 5 Rucksäcke hier liegen. Meine Frau sagt, wozu liegen diese ganzen Rucksäcke hier? Dann habe ich eine Annonce aufgegeben und die alle verkauft, weil ich benutze gar keine. Ich brauche keinen einzigen von denen. Nö. Ich laufe immer mit den Kameras ohne Rucksack rum.
Ja, Nee, finde ich vernünftig. Sehr schön. Dann haben wir dich ein bisschen kennengelernt, ein bisschen sogar über die Karibik im weitesten Sinne, was sich da alles tut. Fand ich, hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass da auch ein bisschen Background von dir kommt. Ich meine, du lebst ja auch schon lange genug da.
Ja.
Und hast du noch irgendeine Botschaft, die du uns zum Schluss noch sagen möchtest?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, nein. Also ich glaube, die Hauptbotschaft ist tatsächlich immer, glaub nicht, was die Leute sagen. Ganz allgemein. Das ist in der Politik genauso wie in der Wirtschaft oder egal, wenn du in irgendeiner Firma neu anfängst. Und das ist eben in der Streetfotografie genauso. Wenn die Leute sagen, es muss 35 mm sein, es muss analog sein, es muss Mittelformat sein, es muss candid sein, es muss dies, es muss das sein. Glaub das nicht. Mach einfach so deine Sachen und probier aus und lass dich nicht frustrieren, wenn es nicht klappt, sondern genieße sozusagen diese Momente und lass dich nicht verrückt machen von den anderen.
Genau.
Das wäre am ehesten so noch meine Meldung.
Und was du noch als Rat gegeben hast, fand ich auch interessant, probier ruhig mal diese Filter-Software aus, ne? Also so ein paar Spielereien, die sind, können...
Ja, oder auch so Hardware-Filter, richtige. Mach mal einen Gelbfilter oder einen Grünfilter vor die Kamera oder irgendeinen Diffusor oder was weiß ich und probier mal aus, was passiert. Ja, sei spielerisch unterwegs sozusagen. Ja.
Nee, weil man kann wirklich bei dir, dann denkt man, ups, das sind aber ganz andere Bilder jetzt, ne? Gerade, ne? Diesen Nick-Filter, die du genommen hast, ne? Die erzeugen wirklich ein ganz anderes Bild. Und finde ich total interessant. Also so experimentell zu sein und da könnt ihr gerne mal in den Blog reingucken, ne? Der Jürgen stellt uns sicher ein paar Bilder zur Verfügung, auch sein Lieblingsbild, ne? Nicht, dass wir das vergessen.
Ja, das schicke ich dir mal zu. Ja.
Sehr schön, Jürgen. Dann vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Super
gerne.
Geschichte, tolle Bilder. Guckt mal rein und wenn ihr jemanden kennt, der einen Sprachkurs braucht, ist der Jürgen auch viel zu haben.
Vielleicht.
Sehr schön.
Ich habe genug zu tun. Ich bin da nicht hinter den Leuten.
Nein, macht ja nichts. Aber so haben wir ja angefangen, ne? Und dann hinter sind wir dann doch bei der Fotografie gelandet. Sehr schön. Dann vielen Dank und bis nächste Woche.
Ich danke dir.
Ja.
Tschüss. Tschüss. Ja.